Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
Hallo zum frischen Podcast vom Update. Heute am 10. Mai. Wir gucken auf die Themen des Tages und zu denen gehört unter anderem die Gesellschaft im Kleinen. Hä? Ja, was soll denn das sein? Na, das ist genau das, was Bürgerräte abbilden sollen. Eine Gesellschaft repräsentieren, eine Stadt zum Beispiel, also Mini-Berlin oder ein Land, Mini-Deutschland dann. Der Bundestag hat heute über genauso einen neuen Bürgerrat abgestimmt. Der soll sich um Ernährung kümmern. Wie Bürgerräte funktionieren, das werden wir uns genauer angucken. Und wir sprechen über Akkus, die können Feuer fangen. Und zwar nicht nur die großen in Fahrrädern oder Autos, sondern eben auch die ganz, ganz kleinen. Die in Grußkarten stecken zum Beispiel, damit die Musik machen.
Da sind natürlich kleine Batterien drin, meistens auch Lithium-Ionen oder sowas. Und da muss man sehr aufpassen, wie man die entsorgt. Wie ja überhaupt bei Batterien, die sollte man wirklich, wirklich, wirklich fachgerecht zurückgeben. Weil wenn die einfach so achtlos ins Papier geworfen werden, zum Beispiel in Frankfurt passiert, die entzünden sich, das kann passieren. Und wenn Funken und Feuer in einer Papierabfallanlage drin ist, brennt die ganze Bude halt.
Nova-Reporter Martin Schütz, der erzählt euch noch mehr darüber, warum Akkus überhaupt Feuer fangen. Und hat natürlich auch noch ein paar Tipps für euch, wie ihr das vermeiden könnt. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Mini-Deutschland, Mini-Berlin, Mini-Baden-Württemberg. So werden die ganzen Geschichten, sage ich jetzt mal verniedlichend, genannt. Es geht um die sogenannten Bürgerräte. Denn in einem Bürgerrat, da sitzen Menschen, die ein repräsentatives Abbild ihrer Kommune, ihres Bundeslandes oder von Deutschland eben sein sollen. Also eine Gesellschaft im Kleinen, wenn ihr so wollt. Heute will der Bundestag mit den Stimmen der Ampelparteien und der Linken einen neuen Bürgerrat ins Leben rufen. Und zwar zum Thema Ernährung. Unser Nova-Reporter Markus Wolf weiß mehr dazu. Markus, wie viele Menschen sollen denn in diesem Bürgerrat sitzen und wie läuft das dann ab?
Ja, also in diesem Bürgerrat zu Ernährung im Wandel sollen 160 zufällig ausgeloste Menschen sitzen und die bekommen insgesamt ein Zeitkontingent von 40 Stunden und sollen dann am Schluss ein Bürgergutachten entwerfen mit konkreten Empfehlungen für die Politik. Und die bekommen für dieses Gutachten auch ganz konkrete Fragen, zum Beispiel, was kann der Staat gegen Lebensmittelverschwendung tun oder was wollen Konsumentinnen und Konsumenten über ihre Lebensmittel und deren Herkunft wissen? Mhm. Und über diesen Prozess bekommt der Bürgerrat auch Hilfe von ExpertInnen. Also die sollen nicht nur für inhaltliche Themen zu Ernährung da sein, sondern auch für die juristischen Details. Und die können dann wie so eine Art Telefonjoker dazugeholt werden.
Okay, also diese grundsätzliche Idee von dem Bürgerrat, die ist jetzt nicht ganz neu. Sowas gibt es ja auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, in einzelnen Bundesländern oder eben auch auf Bundesebene.
Genau, in sehr vielen Kommunen gab es schon, auch in vielen Bundesländern, auf Bundesebene tatsächlich auch schon, nur nicht vom Bundestag einberufen.
Okay.
Und Baden-Württemberg hatte zum Beispiel solche Bürgerräte und das Land Berlin auch. Und zum Start des Berliner Bürgerrats zum Thema Klima vor einem Jahr hat einer der Beteiligten seine Motivation so hier beschrieben.
Tja, mal was fürs Land tun. Eine Stimme zählt, gucken, ob man was ausrichten kann.
Und es ist eigentlich ganz schön, finde ich, zu hören, wie er sich auch freut. Und dieser Berliner Klimabürgerrat, der hat seine Ergebnisse dann der Politik an die Hand gegeben, nach 4 Monaten ehrenamtlicher Arbeit.
Kann man eigentlich auch Nein sagen, wenn man da ausgesucht wird? Oder wie läuft diese Auswahl?
Ja, also das läuft recht kompliziert. Also erstmal werden bestimmte Gemeinden zufällig ausgewählt. Die haben ja dann Meldedaten in den Meldeämtern und schicken dann zufällig Einladungsschreiben raus. Da können sich dann die angeschriebenen Menschen freiwillig melden. Und die werden dann nochmal, damit es wirklich repräsentativ ist, nach Bildungsabschluss und anderen Kriterien ausgesucht.
Und die Idee ist dann, dass auch wirklich was von diesen Vorschlägen umgesetzt wird, oder? Sonst müsste man es nicht machen.
Genau, das ist der Best Case. Und es ist aber auch in Berlin zum Beispiel unklar, wie viele der Vorschläge dann wirklich umgesetzt werden. Zumal ja die Regierung jetzt gewechselt hat. Das kommt ja immer noch dazu, wenn es länger dauert. Aber in Irland zum Beispiel im Ausland, da hatte ein Rat aus BürgerInnen den Impuls für ein Gesetz zur Ehe für alle am Ende gegeben.
Ja, genau.
Und in Deutschland ist es so, dass der Bürgerrat erstmal ein Gutachten abgibt. Die Empfehlungen werden dann an die Fachausschüsse gegeben und die sollen sich dann damit beschäftigen, ob das jetzt ein konkretes Gesetz wird oder dass die Politik einfach mal weiß, wie ist die Stimmung im Land.
Ich muss gerade noch denken an die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation. Die haben ja sowas Ähnliches gefordert, ne? Ein Gesellschaftsrat zum Thema Klima. Ist das dasselbe oder unterscheidet sich das?
ja, die letzte Generation, die hat einen Rat gefordert, also einen Gesellschaftsrat zu der Fragestellung, wie beendet Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe? Und dazu hat die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas dann gesagt, das ging ja nicht, weil die Fragestellung ist ja nicht wirklich neutral, gibt schon viel zu doll vor, in welche Richtung das geht. Und das ist natürlich so der Balanceakt allgemein bei so einem Bürgerrat, dass der so ergebnisoffen sein muss, dass er im Zweifel vielleicht sogar klimaschädliche Politik unterstützen kann.
Wir haben ja eben den Menschen gehört aus Berlin, ne, der da schon ein Teil war von so einem Bürgerrat. Und da merkt man aber schon, dass er sich auch richtig freut auf diesen Prozess, weil er eben das Gefühl hat, hey, so meine Stimme ist gefragt, meine Meinung ist gefragt, ich würde gerne was dazu beisteuern. Ist denn vielleicht neben den konkreten Gesetzesvorschlägen das auch so ein Ziel von diesen Räten, also dass die Bürger wirklich sich konkret angesprochen fühlen?
Ja, ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein Effekt, der da gewollt ist, dass zumindest diese 160 Menschen etwas mehr Lust auf politische Debatten kriegen. Gleichzeitig darf das aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben viele Menschen vielleicht sich weiter trotzdem nicht repräsentiert fühlen. Und das sagen auch zum Teil Expertinnen, wie die Politikwissenschaftlerin Miriam Hartlapp von der FU Berlin.
Die Idee, dass man das strukturelle Problem, dass es eine immer größer werdende Gruppe an Leuten gibt, die sich in der Politik nicht repräsentiert oder nicht gut repräsentiert sehen, dass man das mit Bürgerräten lösen kann, das glaube ich nicht.
Also zusammengefasst, für die 160 TeilnehmerInnen wird das ein tolles Experiment, aber für den Rest der Gesellschaft muss man sich noch was einfallen lassen.
Heute will also der Bundestag einen neuen Bürgerrat ins Leben rufen, und zwar zum Thema Ernährung. Infos dazu habt ihr bekommen von unserem Nova-Reporter Markus Wolf. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
E-Scooter sind leider nicht ganz ungefährlich, ne? Damit sind jetzt nicht nur die vielen Unfälle gemeint. Voriges Jahr mehr als 8000 in Deutschland. Bei E-Scootern und auch bei E-Bikes gibt's noch ein anderes Problem, und das ist der Akku. Die Stadt New York will Akkus und Ladegeräte jetzt stärker kontrollieren und billiges Material wirklich komplett aus dem Verkehr ziehen, weil da hat's zuletzt viele Brände gegeben. Über 220 Feuer im vergangenen Jahr durch elektrische Fahrzeuge mit hunderten Verletzten und 10 Toten. Martin Schütz aus unserem Nova-Team, warum sind diese Akkubrände so gefährlich?
Na, es sind vor allen Dingen Brände in Wohnungen, von denen die Gefahr ausgeht. In New York fahren viele Menschen mittlerweile mit einem E-Bike. Allein 65.000 Menschen leben in der Stadt, die als Fahrradkuriere, also für Essens- oder andere Lieferdienste arbeiten. Und die laden ihre Bikes dann halt auch in der Wohnung auf. Und wenn die Akkus da dann anfangen zu brennen, dann hat das teilweise fatale Folgen.
Aber warum brennen die Akkus überhaupt?
Also das Herzstück eines E-Fahrrads oder auch eines E-Scooters, das ist ja ein sehr leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku. Und im Inneren besteht der aus einer Vielzahl von Lithium-Akkuzellen, in denen befinden sich dünne Schichten aus Kupfer und Alu. Und getrennt werden die durch eine sehr, sehr dünne Kunststofffolie. Und wenn eine davon beschädigt wird, weil der Akku beispielsweise zu warm oder zu heiß geworden ist, was beim Laden passieren kann, oder weil der Akku mal einen Schlag abbekommen hat, dann kann es passieren, dass die Energie im Akku unkontrolliert freigesetzt wird, also so ein Akku dann auch Feuer fangen kann.
Und dann brennt es auch wirklich richtig los?
Ja, eben, weil zusätzlich dann noch Lithium enthalten ist, was sehr leicht brennbar ist, und dann entsteht schnell ein paar hundert Grad Hitze bei diesem Feuer und weitere Zellen fangen Feuer und dann steht irgendwann die Umgebung relativ flott in Flammen.
Das ist aber nicht nur eine Gefahr, die bei einem Akku von einem E-Bike oder einem E-Scooter droht, das betrifft ja wahrscheinlich auch andere
solche
Sachen.
Solche Lithium-Ionen-Akkus sind mittlerweile in ganz vielen Geräten verbaut, also in unseren Smartphones. Mhm. Und vielleicht erinnerst du dich, dass vor ein paar Jahren von einem sehr großen Hersteller mal ein paar Handys explodiert sind. Ja. Da gab es auch dieses Problem. Ja. Aber die stecken halt auch in E-Zigaretten drin beispielsweise, in Kopfhörern, in Bluetooth-Boxen, über die wir irgendwie Musik streamen, in Tablets, selbst in Schuhen sind sie drin. Wenn man die Sohle zum Leuchten bringen will, muss halt auch ein Akku drin sein.
Cool, ich habe gerade gedacht, Schuhe, hä? Ja, die leuchtenden Schuhe, die kenne ich tatsächlich. Aber okay, jetzt wissen wir das alles. Was kann ich machen, damit das nicht passiert?
Also kommen wir wieder zurück zu E-Bike oder Scooter. Da solltest du diesen Akku, der ja dann wirklich groß ist, auch immer mal in der Fachwerkstatt kontrollieren lassen, so im Rahmen der üblichen Inspektion, die man mit so einem Fahrrad eh macht. Wenn du einen Unfall hattest, ne, wir haben es eben angesprochen, die Unfallzahlen steigen, oder das Ding nur mal einen kleinen Schlag abbekommen hat, dann sollte man deutlich früher zu einer Fachwerkstatt gehen, um das einfach kontrollieren zu lassen. Und natürlich solltest du dir die Sachen auch immer mal ansehen und sie kontrollieren, wenn sie beispielsweise laden oder so im Grundsatz den Zustand angucken. Es gibt manchmal so Akkus, die haben sich etwas aufgebläht. Hatte ich auch schon mal ein Gerät, ein älteres Handy, da war das so, habe ich mir keine großen Gedanken darüber gemacht. Aber ein Zeichen dafür, dass sich der Akku schon gedehnt hat, weil er mal überladen war und dass das einfach ein Problem ist. und grundsätzlich halt die Temperatur des Geräts einfach mal kontrollieren, wenn es lädt. Wenn das Gerät richtig warm oder heiß wird, würde ich empfehlen, es mal zum Händler zu bringen. Mehr als 60 Grad kann so ein Akku absolut nicht ab. Und dann natürlich eine grundsätzlich und sehr läppisch klingende Sache, richtig laden.
Was heißt richtig laden? Was kann man falsch machen?
Also beim Laden ist die Brandgefahr eigentlich am höchsten. Deswegen nicht voll aufladen, damit es da nicht zu irgendwie einer Überspannung kommt. Immer so zwischen 30 und 70% halten.
Okay, das klingt jetzt nicht so irre viel.
Ja, 30% ist eher mickrig, das stimmt. Aber dazu raten einige ExpertInnen, weil Lithium-Ionen-Akkus sind sehr temperaturfühlig. Also nicht in die Sonne legen und laden oder im Auto das Handy hinter die Scheibe legen. Auch Temperaturen unter 5 Grad können den Akku schädigen und deswegen rät der TÜV auch, das immer nur mit originalen Teilen zu laden, damit da eben keine Schäden entstehen. Und wenn er in diesem Bereich zwischen 30% und 70% ist, ist der Akku relativ safe.
Ist denn klar, wie groß die Gefahr ist, dass sich ein Akku entzündet?
Also laut dem Institut für Schadensverhütung und Schadensforschung sind die Lithium-Ionen-Akkus eigentlich absolut alltagstauglich und von ihnen geht jetzt kein außergewöhnliches Brandrisiko aus. Aber sie stecken halt in immer mehr Produkten drin und damit steigt auch das Risiko, dass es brennt, einfach über die gestiegene Anzahl an Geräten, die uns so umgibt. Also keine Panik, aber darauf achten kann sicherlich nicht schaden.
Akkus können Feuer fangen, also die Dinger, die wir im E-Bike, dem Smartphone oder der E-Zigarette drin haben. Aber keine Panik, wie ihr es besser und richtig machen könnt, hat euch unser Nova-Reporter Martin Schütz erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der eine hat eine große Nase oder eine sehr kleine. Der eine ist super musikalisch und die andere hat wahnsinnig viele Haare. Wir alle haben so unsere Eigenheiten und alle Besonderheiten. Und zusammen führt das eben dazu, dass wir einzigartig sind, weil unser Erbgut einzigartig ist. Das gesamte Erbgut eines Menschen, das ist das Genom. Und das kann man inzwischen ziemlich gut entziffern und dann eben schauen, wie genau unterscheidet sich jemand vom anderen, neigt man vielleicht zu bestimmten Krankheiten. Und das Seltsame dabei ist, alle Menschen auf der Welt sind so verschieden, aber wenn man Besonderheiten im Erbgut angucken will, wird es größtenteils mit dem Genom von einer einzelnen Person verglichen. Und zwar immer mit derselben. Das soll sich jetzt ändern. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Warum denn nur eine Person? Und wer ist das überhaupt?
Ja, das stammt noch vom Human Genome Project. Damals wollte man zum ersten Mal das komplette menschliche Genom entziffern. Und in den 90ern gab es dazu ein Inserat in einer Zeitung in Buffalo im US-Bundesstaat New York. Und da wurden Freiwillige gesucht, die Blut spenden, um eben dabei zu helfen, den Bauplan des Menschen zu entziffern. Und letzten Endes wurde dann aus diesen Menschen, die sich da gemeldet haben, ein Genom zusammengestückelt. Und der Großteil davon, also so ja, knapp 70%, kam von nur einem Mann. Wer genau das jetzt ist, weiß man nicht. Das war anonym, aber der kommt aus Buffalo, so viel weiß man. Und lange Zeit war dieses Genom das sogenannte Referenzgenom, also mit dem alle anderen, die man sequenziert hat, die man entziffert hat, verglichen hat. Und vor kurzem wurde es dann ersetzt durch ein noch genauer entziffertes Genom, aber auch wieder aus dem Erbgut von einer einzelnen Person. Diesmal war es eine Frau, die in der Klinik in Pittsburgh in den USA behandelt wurde. Und dass man eben alle anderen, wo man sich das Erbgut anguckt, nur mit diesen Personen vergleicht, das ist schon irgendwie problematisch, weil wir ja doch ja unterschiedlich sind, so wir Menschen. Und ein einzelnes Genom, selbst mit den Schnipseln von mehreren Menschen drin, bildet das halt einfach nicht ab.
Okay, und das will man jetzt ändern, weil man das erkannt hat. Wie soll das denn genau funktionieren?
Ja, das ist das Ziel des Pan-Genome-Projects. Die Leute, die da teilnehmen, die wollen das komplette Erbgut von 350 Menschen sequenzieren, die dann auch möglichst divers sind, eine verschiedene Herkunft haben. Und diesmal macht man das eben anders. Zum einen sequenziert man noch genauer als bisher, also man kann mehr von diesen Buchstaben vom Genom entziffern. Und dann stückelt man das nicht zu einem langen Bauplan wie vorher zusammen, ne, wo man einfach nur die Lücken flickt, aber nicht sehen kann, okay, wo sind da jetzt eigentlich Unterschiede, sondern man guckt sich das an und sagt, okay, hier gibt es verschiedene Varianten, da unterscheiden sich die Personen in ihrem Erbgut, das kann so aussehen und die Stelle kann aber auch so oder so aussehen. Und das klingt erstmal ziemlich banal, aber in der Genetik ist das eine ziemliche Revolution.
Aber erklär uns nochmal genauer, Sophie, was macht man denn damit besser oder was kann man damit besser machen?
Also es soll auf jeden Fall leichter werden zu gucken, wo jetzt Mutationen im Erbgut, also bestimmte Varianten zu Krankheiten führen können. Also bisher hat man geguckt, okay, ich habe hier dieses eine Erbgut, zum Beispiel von der Tumorzelle, wie unterscheidet sich das von diesem Referenzerbgut? Aber da ploppen natürlich viele Stellen als Unterschiede auf, die einfach nur ja, die Vielfalt eben der Menschheit widerspiegeln. Und wenn man jetzt aber schon eine gewisse Vielfalt zum Vergleich hat und sehen kann, ja, okay, das sieht zwar so aus, aber das ist so im Bereich des Normalen, da gibt es halt Unterschiede, dann findet man eher diese relevanten Stellen für die Krankheiten. Und ein Forscher hat so formuliert, man kann dann eben das Hintergrundrauschen besser rausfiltern, sodass man die wirklich interessanten Stellen besser sehen kann.
Was ich ein bisschen schwierig finde, oder ja, also keine Ahnung, ich denke gerade drüber nach, wir haben ja 8 Milliarden Menschen auf der Erde, ne? Und du hast ja eben gesagt, also 350 Leute, das sind eben jetzt die, die sich da zur Verfügung stellen, beziehungsweise ihr Erbgut zur Verfügung stellen. Und das reicht dann, um die Vielfalt abzudecken?
Nee, das reicht nicht. Tatsächlich hat man die 350 auch noch gar nicht geschafft. Die sind geplant, aber bisher ist man nur bei 47. Und tatsächlich ist es so, also es gibt bestimmte Gensequenzen zum Beispiel, die kommen nur in ganz bestimmten Populationen auf der Erde vor. Die erwischt man dann halt vielleicht mit diesen 350 gar nicht. Und tatsächlich ist man auch noch nicht so gut, also die Abdeckung ist nicht gut in Ozeanien, zum Beispiel im südlichen Afrika. Daran wird eben noch gearbeitet, dass man da genügend Leute mit reinholt sozusagen. Ja, man muss einfach sagen, 350 ist besser als nur eine Person oder als vielleicht 10, ne, die man zu einem Flickenteppich zusammen verarbeitet. Und ja, der Begriff Pangenom kommt ja vom griechischen Wort für alle. Das hat natürlich einen großen Anspruch, alle abzubilden. Da ist man noch nicht, aber man versucht sich dem halt einfach anzunähern.
Das Pangenom Project will mehr Vielfalt der Menschen im Erbgut abbilden, auch damit Erbkrankheiten besser erforscht werden können. Details und Infos dazu für euch von Sophie Stiegler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man mit seinem Handy sprechen kann, dann sollte man das auch tun.
Ich sag, liebes Handy, ich leg dich jetzt hier auf den Tisch ab. Ich hol dich in 2 Stunden wieder ab. Lauf nicht weg.
Ja, das ist nicht nur schön, so mit seinem Handy zu reden, sondern auch richtig sinnvoll.
Dadurch habe ich eine bewusste Handlung gemacht. Und nachher, wenn ich das Handy wieder suche, kann ich mich in 95% der Fälle daran erinnern, wo das Handy liegt.
Das ist ein Tipp, und zwar von Markus Hofmann, der ist Gedächtnistrainer. Und hey, wer von euch hat nicht schon unnötige Stunden und Energie verschwendet, um Dinge wiederzufinden? Aber was ist jetzt eigentlich, also wenn ich die nicht zu Hause verlegt habe, die Sachen, sondern wenn die einfach unterwegs verschwinden? Wenn die zum Beispiel in einen Kinosessel rutschen und da ungefähr 20 Jahre lang rumliegen und beim Renovieren zufällig wiederentdeckt werden? Nova-Reporter Martin Krinner über die Faszination des Wiederfindens.
Wir schreiben das Jahr 2000. Um ins Internet zu kommen, braucht man noch so ein altes 56K-Modem. Bundeskanzler ist ein Herr Schröder von der SPD. Und im Radio laufen ganz schreckliche Dinge, wie zum Beispiel das hier. Sing a song for the broken-hearted. Und in diesem Jahr geht nun ein gewisser Daniel aus Hamm ins Kino. Welchen Film er sich dort anschaut, das wissen wir nicht. Eines ist aber klar, es passiert etwas ganz Schreckliches. Daniel verliert nämlich sein Portemonnaie und er muss feststellen, dass ein paar echte Schätze spurlos verschwunden sind.
Schwimmausweis, dann ein Kalender von 2000, so kleine Pokémon-Figur war da drin und natürlich die guten alten D-Mark-Münzen. Ne?
Erzählt Carsten Dunker, der Besitzer des Kinos, den Kollegen vom WDR. Geschlagene 23 Jahre lang steckt der Geldbeutel nun zwischen den Sitzen fest. Eine lange Zeit. Angela Merkel wird Kanzlerin, wird mehrfach wiedergewählt und tritt ab. Die deutsche Nationalmannschaft wird Fußball-Weltmeister und versinkt wieder in der Bedeutungslosigkeit. Und der Kinosaal wird langsam aber sicher zum Renovierungsfall. Und dann taucht das alte Stück plötzlich wieder auf.
Also beim Stuhlausbau haben wir es gefunden. Der Kollege, der es gefunden hat, kam ins Foyer und wir waren alle etwas geplättet. Genau, der erste Gedanke war bei mir natürlich auch, oh, da haben wir aber schlecht geputzt. Naja, auf jeden Fall haben wir, beziehungsweise die Sarah hat dann eine nette Geschichte daraus gemacht.
Das Kinoteam hat den Fund nämlich sofort auf seiner Facebook-Seite gepostet. Und diese Nachricht ging nun viral. Denn wir alle kennen ja solche Geschichten, wo wir echt wertvolle Dinge verlieren und sie dann nach langer, bitterer Zeit wieder auftauchen.
Ich habe einen Ring von meiner Oma mal geerbt und der ist zwischen den Lattenrost und das Bettgestell gerutscht und beim Großputz ist er dann irgendwann wieder aufgetaucht.
Ich glaube, das ist tatsächlich der Klassiker, dass die Winterjacke natürlich dann im Frühling weggehangen wird und ich habe tatsächlich dieses Jahr in eine alte Winterjacke gegriffen und 50 Euro rausgezogen.
Ja, mein Portemonnaie habe ich mal verloren, habe sie wieder gefunden.
Ja, tatsächlich, ein Portemonnaie. Das lag tatsächlich im Bus unter einem Sitz und ich habe dann im Busdepot geguckt, ob das zufällig da noch liegt. Habe natürlich nicht damit gerechnet und habe mich dann besonders gefreut, dass es noch da war.
In solchen Fällen, also wenn ich in den Öffis was liegen lasse, dann lohnt sich natürlich der Anruf beim Fundbüro. Die Deutsche Bahn hat sogar eine zentrale Sammelstelle in Wuppertal. Dort landen alle Fundsachen aus ganz Deutschland und dessen Leiter, Udo Feld, muss alles Mögliche dort beherbergen.
Neben Trommel, Ukulele gibt es bei uns Saxophone, Trompeten, Gitarren, komplettes Orchester. Wie gesagt, mir fehlen die Musiker. Ganz viele Kuscheltiere. Hier habe ich ein schönes Einhorn, ja, rosa, gelbe Öhrchen.
Und bei manchen Fundstücken fragt man sich tatsächlich, wie um Himmels Willen man sowas liegen lassen kann.
Zahnprothesen und Beinprothesen, das ist ja, ne, also nicht kurios. Man wundert sich nur, wie die Leute dann im Speisewagen sitzen und nicht merken, dass die Zähne nicht drin sind.
Jedes Stück, das hier eingeht, bekommt eine eigene Nummer und ein Kärtchen, auf dem der Ort und das Datum des Fundes verzeichnet ist. Und manche Fundstücke, zum Beispiel Handys oder Tablets, machen ganz von alleine immer wieder auf sich aufmerksam.
Ja, solche Geräusche haben wir hier in der Abteilung öfters. Das sind dann eingeschaltete Wecker und Weckfunktionen und dann springt das Gerät einfach an. In der Regel ist es dann nicht der Verlierer oder Eigentümer, der anruft. Jetzt ist es auch aus.
Und wenn irgendwie möglich, dann versuchen die Mitarbeiter auch von sich aus, den Eigentümer zu informieren.
Also wenn wir in Handys reinkommen, in das Verzeichnis reinkommen, dann gucken wir immer nach Oma, Mama, Papa, Liebchen. Ja, und dann rufen wir auch schon mal an, wenn es geht. Aber da haben wir schon manche Oma und manchen Papa erreicht, der dann gesagt hat, ja, das ist mein Sohn und der hat das verloren und waren ganz froh, dass man sich dann da gemeldet hat.
Daniel, der Junge mit dem Portemonnaie aus Hamm, ist inzwischen ein erwachsener Mann geworden. Und die Nachricht, dass sein Geldbeutel bei der Renovierung wieder aufgetaucht ist, die ist inzwischen bei ihm angekommen. Er hat sich bei einem Kino gemeldet. Wie sehr er sich darüber gefreut hat, das wissen wir nicht. Aber spannend fand er es ganz sicher. Nach über 2 Jahrzehnten wird so ein Portemonnaie ja zur regelrechten Zeitkapsel. Altes Geld, alte Notizen und alte, mittlerweile vielleicht super wertvolle Pokémon-Karten. Sowas will man doch wieder haben.
Wir haben ihn ja für nächste Woche, Mittwoch soll ja die Eröffnung sein. Und dazu haben wir natürlich eingeladen. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
Und zumindest der emotionale Wert dürfte nach 23 Jahren deutlich gewachsen sein.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.